Ein herzliches Hallo zur neuen Ausgabe des Podcasts Kultkicker und heute freue ich mich auf Jens Keller. Jens, einen schönen guten Tag, wie geht's dir?
Hallo Olli, mir geht's soweit sehr gut, alles in Ordnung, passt. Bis auf das Wetter aktuell bei uns.
Ja, also, Wetter meckern wir gerne, zu heiß, zu kalt, zu nass. Wo bist du denn gerade?
Genau. Wo finden wir dich? Ich lebe aktuell zwischen Köln und Nürnberg.
Zwischen Köln und Nürnberg, das ist aber ein großer... Also pendelst oder wie? Oder
vernetzt
du geheim irgendwo?
Viel in Nürnberg, und aber auch hin und wieder immer wieder in Köln. Ja.
Nicht normal ist um so die Diskussion um den deutschen Fußballnachwuchs. Da habe ich ja jetzt auch wieder einen Experten. Du warst selber A-Jugendtrainer beim VfB Stuttgart, B-Jugendtrainer bei Schalke 04. Wie siehst du dieses Problem, was wohl überall gerade auftaucht? Oder was hat sich verändert zu der Zeit, wo du Trainer warst?
Wie lange haben wir Zeit? Eine Stunde? Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem in Deutschland. Die Nachwuchsleistungszentren, glaube ich, legen einen falschen Fokus oder haben einen falschen Fokus gelegt. Wir haben unheimlich viel junge Trainer. Das heißt jetzt nicht, dass die Trainer schlecht sind, aber ein junger Trainer möchte immer so weit wie möglich nach oben. So, wie kommt er so weit wie möglich nach oben? Durch Erfolg. Erfolg spiegelt sich im Ergebnis und nicht in der Ausbildung. Und deshalb, glaube ich, werden viele Dinge gemacht, wenn ich so in den Nachwuchsleistungszentren sehe, wie sie auch trainieren. Ja, dass es Passmaschinen sind, dass es taktische Maschinen sind, aber die Individualität bleibt komplett auf der Strecke. Und da, glaube ich, muss einfach ein Umdenken, dass man auch erfahrene Trainer, die vielleicht gar nicht mehr nach oben wollen, klar, man muss bereit sein, im Nachwuchs arbeiten zu möchten oder zu wollen. Und ja, und dann glaube ich, dass die entspannter sind, einfach die Trainer, dass es da nicht mehr um die Ergebnisse alleine geht. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann gute Ergebnisse haben, aber kann trotzdem eine andere individuelle Förderung machen. Und da glaube ich, ist das große Problem, dass heutzutage, wenn ich höre One Touch, zwei Kontakte im Nachwuchsbereich, muss es auch mal erlaubt sein, dass ein Spieler dribbelt, auch mal hängen bleibt, auch zweimal hängen bleibt. Klar, wenn er 4, 5 Mal, muss man ihm auch mal sagen, du sollst mal deinen Ball abspielen, aber ihm einfach auch die Individualität geben und die Möglichkeit geben, Dinge auch mal falsch zu machen. Und ich sehe im Nachwuchsleistungszentrum immer wieder, dass es halt einfach nur Passmaschinen, man spielt mit zwei Kontakten, ein Kontakt, und da muss ein komplettes Umdenken stattfinden.
Hättest du denn Lust, da auch wieder einzuwirken oder ist das für dich gegessen, der Nachwuchs?
Nein, ist nicht gegessen. Sicherlich mit meiner Erfahrung, wie du es auch schon gesagt hast, ich war B-A-Jugendtrainer in Stuttgart, ich war B-Jugendtrainer bei Schalke und habe sehr viel im Nachwuchs mitgemacht und auch gute Ergebnisse erzählt. Aber wie gesagt, ich glaube auf eine andere Art und Weise, wie das aktuell geschieht. Ich möchte den jungen Trainern gar nichts vorwerfen. Ja, die sind sicherlich gut engagiert, alles. Aber der Druck bei denen ist enorm hoch und sie lassen sich vielleicht auch von zu vielen Außeneinwirkungen beeinflussen.
Ist das möglicherweise auch ein Fehler, dass man auch da zu sehr auf junge Trainer setzt, anstatt mal ältere zu nehmen, die auch schon viel erlebt haben, wo du ja vielleicht auch eine ganz andere Ansprache hast und die Jugendlichen mit großen Augen dir zuhören, weil du ja schon was erlebt hast?
Sicherlich ist das ein Vorteil. Als ich es gesehen habe bei mir im Nachwuchsbereich, war das schon so, dass die Jungs auch gesehen haben. Ich habe dann manchmal auch noch mitgespielt. Oh, der kann es ja auch noch. Der hat selber viele Bundesligaspiele, viele Schlachten geschlagen. Und ja, ich war jetzt auch nicht von außen beeinflusst. Ja. Man muss immer zusammenarbeiten, gar keine Frage, auch im Nachwuchsbereich. Aber trotzdem habe ich mich nicht auf Dinge eingelassen, wo ich gesagt oder nicht überzeugt war, wo ich gesagt habe, das fördert nicht die Jungs. Ja. Klar, Ergebnisse oder Ausbildung heißt nicht, dass ich keine guten Ergebnisse erzielen kann. Aber ich muss auch mal einen Spieler, das hatte ich gemacht, einen Top-Spieler beim Top-Spiel draußen gelassen, weil er sich einfach dementsprechend nicht benommen hat. Ja. Wo sogar die Eltern zu mir gekommen sind, Herr Keller, das ist für mich das wichtigste Spiel. Da sage ich, das gewinnen wir auch ohne ihn, aber der muss lernen. Ja. Und da glaube ich einfach, dass die jungen Trainer dann die Ergebnisse brauchen, um einfach ihren persönlichen Weg vorwärts zu kommen.
Hat dich denn mal einer gefragt, ob du nicht Lust hast in den letzten 1, 2 Jahren? Du bist ja mehr oder weniger auf dem Markt, darf man so sagen. Gab es da mal einen Anruf, sagt Herr Jens, hast du Bock bei uns was zu machen?
Nein, ich habe das aber auch jetzt nicht so kommuniziert und nein, da kam keine Anfrage jetzt im Nachwuchsbereich, ob ich da in irgendeiner Form unterstützen bei irgendeinem Verein tätig sein möchte. Nein.
Schade eigentlich. Du hast ja die Erfahrung. Was machst du denn jetzt so? Du bist seit 2020 ohne einen Trainerjob. Wie war die Zeit für dich bisher und wo willst du hin?
Gut, es war mal erholsam. Jetzt raus, sicherlich ist es jetzt schon ein bisschen zu lange. Ja, aber ich habe viele Dinge gemacht. Ich habe mich an zwei Startups-Unternehmen beteiligt. Ich habe selber ein kleines Unternehmen mit Pucktoren. Ich mache nebenher jetzt aktuell auch bei Engel und Völkers als Makler mit, weil ich die Eigentümer in Nürnberg sehr, sehr gut kenne und deshalb bin ich damit eingestiegen. Und natürlich, klar, Fußball. Fußball ist nach wie vor, ich schaue mir vieles an und bin natürlich nach wie vor interessiert. Aber bisher war nicht die Anfrage da, die mir Spaß gemacht hätte. Und deshalb habe ich mich auf viele andere Dinge mit konzentriert.
Nach unserer Folge rufen alle Jens Keller an und wollen dich verpflichten. Warte mal ab.
Ja.
So, komm mal zu dir. Wie bist du zum Fußball gekommen? Ich habe gelesen, du hast dich vertan, als Kind. Du bist nicht zum VfB gegangen, sondern zum VfL Stuttgart-Wangen. Da hast du angefangen. War das für dich als Kind Fußball, war das erste und hast du gleich eine Leidenschaft entwickelt?
Ja, klar, ich meine, das gibt es ja heutzutage leider nicht mehr. Ich bin von der Schule nach Hause oder schon im Kindergarten gespielt, dann von der Schule nach Hause im Ball und am Arm und bin auf den Bolzplatz gegangen und abends wieder nach Hause gekommen. Ja. Und wenn meine Eltern mich nicht geholt hätten, wäre die wahrscheinlich die ganze Nacht gespielt. Ja. Und das war halt bei uns im Vorort von Stuttgart und ja, und da lag es dann nahe, dass ich auch zu dem Verein, zumal mein großer Bruder da auch gespielt hat. Und wie gesagt, das war halt auch die Entfernung zum Sportplatz. Und ja, da habe ich dann begeistert angefangen, mit Fußball zu spielen im Verein. Aber nichtsdestotrotz nicht nur im Verein, sondern auch jeden Tag auf dem Bolzplatz. Und ich hatte ja auch früher schon ein gewisses Talent und habe dann auch immer schon, sag ich mal, wenn ich F-Jugend war, bei der E-Jugend mittrainiert, mitgespielt auch. Und so ging das in dem Verein. Ja, bis ich in der B-Jugend dann zum VfB Stuttgart gewechselt bin.
Du hast gesagt, du hast schon so ein gewisses Talent gehabt. Hast du es selber gemerkt oder gab es da schon jemanden, der gesagt hat, oh, der Jens, der kann ja schon was? Hattest du so auch so ein
Nein,
Mentor?
das habe ich gemerkt. Ja, selbst wenn man dann in der Mannschaft ist und viele Tore macht und da einfach ja, Woche für Woche der Beste oder auch im Training ist, dann merkst du schon, dass du ein bisschen was kannst, aber natürlich war das überhaupt nicht abzusehen, dass ich Profi werden kann.
Jetzt sagst du, ich habe da viele Tore gemacht. Wir kennen dich als knallharten Innenverteidiger. Warst du früher als kleiner Bub im Sturm?
Na, tendenziell immer schon eher defensiver, aber wie gesagt, wenn man in der EF-Jugend oder beim kleinen Verein ein bisschen was kann, dann spielst du da alles und bist natürlich auch jemand, der dann Tore macht und aber ich war schon immer wieder eher vom Groben. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es vorne nicht für mich reicht und bin dann im Defensivbereich gelandet.
War der VfB auch immer dein Kindheitsclub, dein Traumclub? Warst du Fan vom VfB?
Ja, klar, ich bin 3 Kilometer vom Stadion aufgewachsen und da liegt es nahe. Da ist man dann immer wieder konfrontiert mit dem VfB Stuttgart. Ich bin dann auch als Autogrammsammler, bin ich damals zur Zeit, wo Karl-Heinz Förster noch gespielt hat, der dann später mich auch wieder zum VfB Stuttgart zurückgeholt hat. Ja, und dann, klar, hast du immer, wenn du in Stuttgart lebst, rund um Stuttgart immer Kontakt und bekommst da alles mit. Und wie gesagt, dadurch, dass ich nur 3 Kilometer davon weg aufgewachsen bin, war ich dann auch öfters dort.
Wie hat sich das dann entwickelt, dass du gemerkt hast, oh, mit dem Fußball, das kann mehr werden, ich kann Profi werden? Schon in jungen Jahren, war das auch immer dein Ziel, Fußballprofi? Ja klar, sagt man auch als 6-, 7-, 8-Jähriger gerne, aber wann hast du gemerkt, oh, jetzt könnte sich da wirklich in die Richtung was entwickeln?
Ja, das habe ich dann gemerkt, als ich beim VfB Stuttgart in die U19 gekommen bin. Ja, ich bin ja erst, wie gesagt, in U17 damals bin ich zum VfB Stuttgart gekommen. Da waren natürlich schon große Talente, da wusstest du gar nicht, ob du mithalten konntest. Aber dann habe ich mich da relativ schnell gut eingefunden und habe dann auch als junger Jahrgang A-Jugend auch schon in der A1. Damals gab es ja noch eine A2, aber bin direkt in die A1 gekommen, war dort auch Stammspieler von Anfang an. Und dann hast du schon gedacht, auch vielleicht reicht es. Aber zuerst war dann mal das Ziel, in die zweite Mannschaft zum VfB zu kommen. Und ja, als ich dann älterer Jahrgang A-Jugend war, habe ich schon auch bei den Amateuren mitgespielt. Und ja, und dann hast du natürlich schon gehofft, dass irgendwann der Profivertrag auch kommt oder dass er dann erreichbar ist.
Jetzt war der November 90 nicht nur für ganz Deutschland historisch, sondern auch für Jens Keller, denn er hat sein erstes Bundesligaspiel gemacht. Hast du noch Erinnerungen daran, wie der Trainer dann gesagt hat, du bist im Kader, wie du auf einmal eingewechselt wurdest? Erinnerst du dich noch dran? Gegen Bremen war es.
Da erinnere mich sehr gut dran. Ich war nicht der Langsamste in meiner Karriere, aber da habe ich ein Laufduell gegen Rune Bratzett gemacht, wo ich gedacht, oh, dem ich nicht hinterhergekommen bin, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon nochmal eine andere Liga als bei den Amateuren oder im Nachwuchs. Und klar, an das kann ich mich erinnern, 45 Minuten, ich bin zur Halbzeit reingekommen.
Wie war das für dich, dieser Schritt zum Profifußball? Du hast gerade gesagt, auf jeden Fall auf dem Platz hast du es gemerkt. Der alte Norweger hat dich da ein bisschen abgekocht. Erinnerung, erster Profivertrag unterschrieben, zu Hause gefeiert oder Freunde, bist du da irgendwie auf einmal, ich bin der Größte in Stuttgart oder wie kann man sich das vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Gerade das Gegenteil. Ich habe das eigentlich gar nicht so wahrgenommen im Nachhinein. Klar, man hat sich gefreut. Bei mir war aber immer noch das Thema, warum ich auch dann den Durchbruch in Stuttgart nicht geschafft habe. Ich habe zu der Zeit auch mein Abitur gemacht und damals war Willy Entenmann Trainer. Der hatte das akzeptiert und hat gesagt, klar, mach deine Schule vormittags und du trainierst dann bei uns nachmittags mit. Dann lief die Saison nicht ganz so gut und dann kam Christoph Daum und wir waren in einer schwierigen Phase. Und für Christoph Daum war ich dann erstmal nicht Vollprofi, weil ich meine Schule noch gemacht habe. Und dann habe ich ja irgendwann auch den Anlauf über 60 München genommen, dass ich es packe, bin dann in die dritte Liga, denn das war auch mein letztes Spiel zu der Zeit, also die Einwechslung. Kurz danach kam Christoph Daum und wie gesagt, da war ich dann erstmal chancenlos aufgrund, dass ich zu der Zeit mein Abitur noch gemacht habe.
War das für dich eindeutig oder hast du irgendwann mal zwischendurch gedacht, ach, Abi brauche ich ja gar nicht, ich werde der Fußballprofi?
Nee, da war ich dann schon relativ früh so klar, dass ich gesagt habe, ob ich es richtig packe, weiß ich nicht. Und ich möchte mir die Option geben, falls ich es nicht schaffe, dass ich mit dem Fußball ein gutes Zubrot verdiene in der dritten Liga, vierten Liga und die Möglichkeit habe, aber zu studieren. Und deshalb wollte ich unbedingt mein Abitur fertig machen und wollte nicht ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher das hinschmeißen, als ich dann den Profivertrag bekommen habe. Nee, da war ich also relativ klar. Die Schule war dann nicht mehr ganz so wichtig, keine Frage, wenn man weiß, man hat einen Vertrag. Deshalb war mein Abitur auch nicht ganz so gut.
Wie denn?
Aber
Schnitt?
bitte?
Was hast du für einen Schnitt gehabt?
3,3. Ja.
Ich hätte 3,2, also mein Gott.
Ja, ich wollte einfach nur durchkommen, dass ich das in der
Ja,
Tasche
ich
habe,
auch.
dass ich halt die Option habe, studieren zu können. Und wie gesagt, es war mir dann nicht mehr ganz so wichtig, mich auf die Schule zu konzentrieren. Ich wollte es einfach nur schaffen.
Leistungskurse, welche?
Sport und Mathe.
Ja, oh, Mathe, Hut ab. War nicht so mein Steckenpferd.
Das war so damals die einzige Konstellation, die funktioniert hat. Ich weiß nicht, dass sie da so gut war.
Ich vermute mal, dass du auch den Jugendlichen Heranwachsenden empfiehlst, trotzdem immer auch die Schule durchzuziehen, egal, Hauptsache durchkommen, aber nicht abbrechen oder siehst du es heute anders? Hättest du es im Nachhinein
Ja, das
doch.
ist natürlich auch das, wenn man das im Nachwuchsleistungszentrum sieht. Ja, viele wollen natürlich, dass die Spieler sich nur noch auf Fußball konzentrieren. Und ich habe meinen Spielern immer gesagt, Jungs, entscheidend ist nochmal, ihr könnt durch Fußball, wenn ihr im Nachwuchsleistungszentrum seid, beim Bundesligist, könnt ihr durchs Fußball eu euer Leben versüßen. Das muss der erste Punkt sein. Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, in der dritten, vierten Liga einfach ein Zubrot zu bekommen, dass man neben Studieren einfach nicht mehr arbeiten muss, sondern durchs Fußball halt sein Geld verdienen. Und das muss das Ziel von euch sein. Und wer es dann zum Profi schafft, hat natürlich das große losgezogen. Aber ich war immer dafür, dass die Jungs die Schule fertig machen. Denn wenn man sieht, wie viele sind im Kader von so einer U19, aktuell 5, 6, 27 Spieler, da schafft es vielleicht einer, zwei. Ja, und die andere, wenn die Schule aufgegeben haben, ja, dann fallen sie oft in ein tiefes Loch und wenn der Traum nicht wahr wird. Und deshalb war ich immer dafür, dass die Jungs die Schule fertig gemacht haben.
91, 92 warst du eigentlich Profi, aber du hast ja eben erzählt, irgendwie aber auch nicht, weil du dein Abi gemacht hast. Und in dem Jahr wurde der VfB deutscher Meister. Und fühlst du dich trotzdem auch als deutscher Meister? Ich meine, du warst ja im Kader, du warst ja irgendwie auch dabei, du hast mittrainiert, du hast die Jungs stark gemacht. Wie nimmst du das wahr im Nachhinein?
Ja, das sind jetzt, ich betitel das nicht als meine größten, als meinen größten Erfolg, weil ich einfach zu wenig aktiv an den Spielen teilgenommen habe. Aber klar bin ich deutscher Meister, wie du gerade gesagt hast. Ich war im Kader, ich habe jeden Tag mittrainiert. Von dem her bin ich schon oder fühle ich mich dazugehörig. Aber wie gesagt, für mich persönlich hatte ich andere Erfolge,
Jetzt bist du
die
Stuttgart.
wichtiger waren.
Ja, jetzt bist du Stuttgarter Junge, jetzt bist du da mehr oder weniger deutscher Meister, aber dann war eben ein Break, du bist zu 60 gegangen, 92, warum?
Ja, weil es einfach dann so war, dass ich halt wenig Spielzeit hatte beim VfB Stuttgart und ja, und ich gemerkt habe, ich muss einfach auf hohem Niveau im aktiven Bereich regelmäßig spielen. Klar hatte ich das auch in der dritten Liga schon gespielt beim VfB Stuttgart, in der Amateurmannschaft. Und ja, und dann hat 60 München Interesse an mir gehabt. Da waren sie noch in der zweiten Liga. Und dann war ich dort im Stadion und sind dann leider in der Relegation abgestiegen in die dritte Liga. Aber mich hat es so geflasht dort mit der Stimmung, das kleine Stadion, Grünwalder Stadion, dass ich gesagt habe, nein, ich will trotzdem dahin. Ja, und ich glaube, das war auch genau die richtige Entscheidung.
Da hast du Werner Loran kennengelernt. Wie war das für dich? Werner Beinhardt hat
Ja.
Werner bekannt.
Ja, das war damals so, gar keine Frage, aber er hat es natürlich geschafft, aus der Mannschaft alles rauszuholen. Und wir sind ja damals dann auch als erste deutsche Mannschaft, haben wir den Durchmarsch gepackt von der dritten Liga in die Bundesliga. Und da hat Werner natürlich einen riesen Anteil dran gehabt. War nicht immer einfach, gar keine Frage. Man hat Johnny ihn öfters mal verflucht, aber im Nachhinein muss man einfach sagen, dass er zu der Zeit alles richtig gemacht hat.
Du sagst gerade zu der Zeit, wäre er heute noch zeitgemäß oder sind wir wieder bei dem Thema, so ein bisschen Lorand würde heute auch jedem gut tun?
Ja gut, ein Trainer entwickelt sich ja dann auch weiter. Er würde ja dann sicherlich auch heutzutage, denke ich, viele Dinge auch anders machen. Aber damals war das so. Damals haben die Trainer, ja, war ja auch ein Felix Magath damals auch sehr erfolgreich. Ich glaube, dass gewisse Dinge er heute auch nicht mehr so machen würde. Aber das war einfach die Zeit. Man hat nicht diese Möglichkeiten gehabt, wie man sie heute hat, wissenschaftlich mit den ganzen Kontrollen, mit den ganzen Systemen, die es gibt. Das gab es ja damals alles gar nicht. Und deshalb hätte Werner sicherlich heutzutage auch was anders gemacht. Er hätte sich vom Charakter sicherlich nicht verändert, vermute ich, aber trotzdem rein vom Training her und von taktischen Dingen. Aber das ist ja völlig normal.
Was war das Extremste für dich unter Werner Lorand?
Da gab es viele Dinge, aber ich kann mich noch erinnern an ein Spiel, da haben wir in TB Berlin verloren. Es war ein, ich glaube, Freitagsabendspiel. Da sind wir am nächsten Tag dann mit dem Flieger zurück, alle K.O. vom Spiel. Man gibt trotzdem alles. Und da haben wir dann die Laufschuhe angezogen und sind auf die 400-Meter-Bahn gegangen. Und das so 12 Stunden nach einem harten Bundesligaspiel sind wir, glaube ich, nochmal 1,5 Stunden richtig gelaufen, aber so richtig, wo du dann dich ein paar Tage nicht mehr bewegen konntest. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Es gab sehr viele Dinge, gab natürlich auch unheimlich tolle Dinge. Klar, nochmal, wir haben den Durchmarsch gepackt, aber jetzt rein von Werner Beinhardt, war das für mich damals das Größte.
Jetzt hast du was erlebt mit dem VfB, ein Traditionsclub ohne Ende. Dann 60, was ist das Grünwalder Stadion? Zweimal aufgestiegen. Ich denke, da war auch richtig was los bei den Löwenfans und in München. Und dann gehst du im Winter 95 nach Wolfsburg. Eigentlich eine ganz andere Fußballphilosophie, auch zu der Zeit. Warum bist du da hingegangen?
Ja, das hat eine ganz einfache Erklärung. Ich habe mich damals im vierten Bundesligaspiel bei 60 so schwer verletzt, dass man nicht mehr wusste, ob ich überhaupt meine Karriere fortsetzen kann. Und dann war ich ein Jahr komplett raus. In der Zeit, 60 ist aufgestiegen in die Bundesliga. Es wurden unheimlich viele Spieler geholt, eine komplett neue Mannschaft gemacht. Und ja, Ja, und dann war es für mich schwer, nach meiner Verletzung da wieder Fuß zu fassen. Und ich habe gesagt, ich muss es probieren, ich muss schauen, dass ich wieder regelmäßig spiele, ob mein Knie hält, ob ich es schaffe. Und ja, und da kam die Anfrage von Wolfsburg und dann wurde ich ausgeliehen nach Wolfsburg, wollte da eigentlich ein halbes Jahr nur bleiben. Ja, aus dem halben Jahr wurden dann 2,5 Jahre.
Hattest du da als relativ junger Bundesliga-Profi 25, 26 ein bisschen Angst um deine Karriere gehabt, aufgrund deines Knies? Hast du
Ja, nicht
Gedanken?
nur Angst, sondern das war jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass es nicht mehr geht. Ja. Ich hatte damals das hintere Kreuzband gerissen. Das hatte man, es gab es nur nicht allzu viel. Und es wurde auch in Europa eigentlich gar nicht groß operiert. Ich bin extra nach Amerika geflogen. Und die Ärzte hatten gesagt, ja, ob du wieder spielst, weiß man nicht. Ja, und dann habe ich aber so einen Ehrgeiz auch entwickelt, dass ich sage, ich packe das wieder und ich habe 6, 7 Stunden am Tag Reha gemacht. Ich habe alles dafür gegeben, um wieder zurückzukommen.
Wer Jens Keller verpflichtet, weiß, ich steige in die Bundesliga auf. War in Wolfsburg genauso. 75 Spiele für den Club aufgestiegen. Eigentlich dann dazu jetzt Wolfsburger Legende, weil ihr habt es zum ersten Mal geschafft, in Wolfsburg in die Bundesliga aufzusteigen. Was sind da noch deine Gedanken? Da, auch in Wolfsburg kann man feiern, nicht nur in München und in Stuttgart, denke ich. Was war
Ja,
dann?
das war ja deshalb, wo ich 2,5 Jahre dort geblieben bin. Ne? Ich bin da hingekommen, da standen in der zweiten Liga auf dem Abstiegsplatz. Ich bin im Winter dahin und dann haben wir die Liga in der zweiten gehalten. Im nächsten Jahr sind wir fast mit der identischen Mannschaft bis ein, zwei neue sind wir dann aufgestiegen. Und wir hatten so eine tolle Mannschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl. Ich hatte damals dann auch einige Angebote, aber ich habe gesagt, nee, Wolfsburg ist so was Spezielles, das ist so zusammengewachsen. Und dann bin ich da auch in der Bundesliga das Jahr noch da geblieben. Und der Verein hat auch alles dafür getan. Ich war dann auch Kapitän zu der Zeit und alles dafür getan, dass ich auch noch weiter da bleibe. Aber dann hatte ich ein Angebot vom VfB Stuttgart, die damals international gespielt haben. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich zum VfB Stuttgart wieder wechsle.
Das war
Aber ich
98.
hatte dann ein Spiel, das war Wahnsinn gegen die Nationalmannschaft von Mexiko, das letzte Spiel gemacht. Und ja, und dann im Stadion auch, unser Kapitän geht von Bord. Und also es war einfach trotzdem ein tolles Erlebnis dort. Und ich habe heute noch sehr gute Kontakte zu den alten Kollegen von Wolfsburg.
Genau, dann kommt die alte Liebe ja eigentlich, der VfB kommt wieder, deine Jugendliebe ruft dich an, international. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur der Grund war, international zu spielen, sondern auch, wenn die Ex wieder anruft und man hat immer noch so ein bisschen Gefühle, war das schon klar, dass du sagst, oh, wieder zu meiner Liebe zurück?
Ja, das war, wie gesagt, kam dann natürlich schon auch mit der Sportliche dazu, dass ich die Chance hatte, international zu spielen. Ich war dann zwischenzeitlich 28 knapp und da nochmal die Chance zu bekommen, dass ich international spiele, den Schritt wollte ich einfach machen. Das ist klar, mein Heimatverein, mein Jugendverein, aber in erster Linie war für mich schon die sportliche Perspektive, international zu spielen, der Reiz.
Jetzt bist du natürlich von Stuttgart weggegangen, als du noch relativ jung warst. Jetzt kommst du aber wieder. Oft klappt es ja nicht bei Spielern, die wieder zurückkommen. Wieso hat es bei dir geklappt?
Oh ja, weil ich von vornherein auch wieder einen wahnsinnigen Ehrgeiz hatte. Ich bin der Winnie Schäfer kannte mich gar nicht so. Der Karl-Heinz Förster hatte mich damals geholt. Winnie Schäfer kam ja relativ kurzfristig, als Jogi dann entlassen wurde oder freigestellt wurde. Und ich wusste, das ist eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern. Ich muss vom ersten Tag an Vollgas geben. Und ich habe selber dann 4 Wochen mich vorbereitet, quasi ein Trainingscamp für mich selber gemacht, gearbeitet, gelaufen. Und ich bin vom ersten Tag eigentlich topfit in die Vorbereitung eingestiegen. Und das war auch die Aussage dann von Winnie Schäfer, der nach dem ersten, zweiten Training gesagt hat, wow, was ist das denn? Ja, weil ich einfach Vollgas gegeben habe, weil ich wusste, in der Mannschaft spiele ich nur.
Was denn?
Wow!
Was denn?
Juhu!
Worüber freust du dich so?
Na, über das DM-App-Geschenk.
Jetzt zu jedem Einkauf im DM-Markt oder im Onlineshop ein passendes Geschenk erhalten. Mit deiner DM-App. DM. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein.
Wenn ich topfit bin. Und das war dann mein Ehrgeiz, das einfach zu schaffen. Und ist mir ganz gut geglückt.
Und du wolltest international spielen, das hast du mit dem VfB gemacht, UEFA Cup. Ich glaube viermal. Was hast du da für Erinnerungen? Feyenoord Rotterdam, Brügge, jetzt nicht die, ja schon geile Spots, aber nicht was exotisch in dem Sinne, auch Holland und Belgien. Aber wie war das für dich?
Ja, das war Wahnsinn. Zumal Feyenoord Rotterdam haben wir ja zu Hause 3-1 verloren. Ja. Und da gab es so, Leo Benacker war, glaube ich, damals Trainer, gab so eine legendäre Pressekonferenz, dass er gesagt hat, was ist der Unterschied nach dem 3-1-Sieg, was ist der Unterschied zwischen deutschen und holländischem Fußball? Und dann hat er leicht überheblich gesagt, so viel Zeit haben wir hier nicht. Ja, und das war natürlich eine Aussage. Und wir fahren nach Rotterdam. Sensationelles Abendspiel, tolle Stimmung, ausverkauftes Stadion. Und wir gewinnen das Spiel 3-0. Ja, und wenn man Winnie Schäfer dann um ihn herum lagen Münzen ohne Ende während dem Spiel, weil er dann immer halt dann auch, als wir 3-0 geführt haben, ha, holländischer Fußball, ne? Was ist das so? Zu den Fans auch so ein bisschen provokativ. Ja, und ja, das war ein unglaubliches Spiel, dass wir das noch 3-0 gedreht haben. Wir mussten dann auch 2 Stunden im Stadion bleiben, weil die Rotterdamer Fans da auch Theater gemacht haben. Wir durften auch abends dann, wir sind über Nacht geblieben, nicht aus dem Hotel raus, weil ja, das war ein Wahnsinnsspiel. Hat auch noch geregnet, war richtig so, wie man sich's vorstellt, so eine richtige Schlacht.
Man sieht deinen Funkeln in den Augen. War das mit das, ja, auf Deutsch gesagt, geilste Spiel, was du als Spieler erlebt hast, mit dem Ausgang und mit allem drum und dran, international?
International auf jeden Fall, klar. Wir hatten ja dann gegen Brügge gerade das negative Erlebnis, wo wir eigentlich ja, in Brügge das wirklich überragend gemacht haben, obwohl wir relativ früh eine rote Karte bekommen haben, dann ziemlich schnell eine gelb-rote Karte hinterher. Also wir haben mit 9 Mann trotzdem das Spiel 1-0 geführt. Und bekommen in der 92. Minute einen Freistoß von der Seite. Also das 1-0 hätte uns gereicht. Und wir hatten eine Abseitsfalle einstudiert und ein Spieler hat die nicht mitgespielt. Und dadurch kriegen wir das Tor und sind dadurch ausgeschieden. Das war auch ein Wahnsinnserlebnis, leider halt mit negativem Ausgang. Aber ich habe einige Spiele international, klar, war das schon das Rotterdam das Highlight. Aber ich habe natürlich einige tolle Spiele gemacht, was auch Aufstieg angeht. Ja. Das waren schon Wahnsinnsspiele dabei.
Was warst du für ein Typ als Spieler, wenn du dann so was Negatives erlebt hast? Hast du dann alles kurz und klein geschlagen zu Hause oder wolltest du 3 Tage mit keinem sprechen? Wie hast du Niederlagen verarbeitet?
Ja, genau, ungefähr so. Ja, ich war schon jähzornig dann und ja, sauer, mit der Welt unzufrieden. Und also ich konnte nicht wirklich gut verlieren. Ne? Aber ich glaube, wenn du im Profibereich willst, dann ist es normal, dass man nicht verlieren kann. Aber ich war schon natürlich ja, 2, 3 Tage sehr, sehr angefressen.
Aber auf dem Platz eigentlich immer, hast du dich im Griff gehabt? Ich habe mal geguckt, gelb-rote, ja, vielleicht auch mit dem Meckern oder kleinem Vorspann, aber richtigen rote Karte, einen glatten Platzverweis, hast du in deiner ganzen Karriere nie bekommen.
Doch, ich hatte einen. Und das
Ehrlich?
habe ich, ja, in Köln hatte ich den bekommen, und zwar wegen Handspiel auf der Linie.
Aber nicht jetzt irgendwie, aber man denkt ja auch gerade nach Karl-Heinz
Ich
Förster.
glaube, es war sogar, war das rot oder gelb? Bin mir jetzt aber
Ja, eben,
gar nicht
weil
sicher.
laut den Freunden von Transfermarkt in der Spalte rote Karte, Platzverweis, ist eine glatte Null bei Jens Keller.
Ja, dann war es, glaube ich, doch eine gelb-rote, das weiß ich gar nicht mehr. Nee, ich hatte mich soweit schon immer im Griff, aber ich habe, glaube ich, in jeder Saison mindestens 9 gelbe Karten gehabt. Die habe ich immer gehabt.
Wegen Meckerns oder wegen unfairem Spiel?
Nee, ich habe eigentlich selten gemeckert, weil ich da mir schon bewusst war, dass das für mein Spiel keinen Sinn macht, wenn ich eine gelbe Karte wegen Meckern. Ich brauche es vielleicht nochmal im Zweikampf.
Du hast es erwähnt, Köln. Du suchst dir ja dann auch tatsächlich auch echt Traditionsclubs raus. Ne? Nach 2 Jahren Stuttgart wieder ein Wechsel zum FC. Auch da die Frage, wie kam das zustande? Warum?
Stuttgart einfach nicht das vorgefunden, was ich mir erhofft hatte. Ja, das war eine Mannschaft mit vielen internationalen Spielern, mit vielen Stars natürlich auch, was ich von den anderen Vereinen wie 60 München und Wolfsburg so nicht kannte, sondern wir waren da immer eine verschworene Gemeinschaft und man waren wirklich ein Team, wie man so schön sagt. Und in Stuttgart waren es viele Individualisten. Und ja, und das war dann einfach nicht so, wo ich mich dann auf Dauer wohlgefühlt habe.
Wie war es in Köln? Dann eigentlich kauft man dich ja, um aufzusteigen. Ging ja nicht, haben sie dann abgestiegen?
Die im Jahr, wo sie mich geholt haben, sind sie aufgestiegen. Und ja. Im ersten Jahr haben wir uns gehalten in der Bundesliga, auch Neunter geworden, eine tolle Saison gespielt. Und im zweiten Jahr sind wir dann leider abgestiegen.
Du bist immer so irgendwie so ein 2-3-Jahres-Rhythmus, ne? Also es gibt ja die, die nach einem Jahr immer wechseln, es gibt die, die immer lange irgendwo bleiben, bei dir war das immer so 2-3 Jahre. Hat man da, wenn man irgendwo zu einem Verein geht, so einen Plan, ich will hier auf jeden Fall was länger bleiben, oder entwickelt sich das von Jahr zu Jahr?
Ja, den Plan hat man immer, wenn ich irgendwo hin gewechselt bin, wollte ich natürlich immer länger dort bleiben. Ich habe mich auch bei den meisten Vereinen sehr, sehr wohl gefühlt. Und es gab ja auch immer Gründe. Ich sage ja, in Stuttgart, wo ich das erste Mal weggegangen bin, wo ich einfach wenig Chancen bekommen habe zum Spielen. Da habe ich gesagt, ich muss spielen. Dann bei 60 München, nach einer ganz schweren Verletzung, wo ich ein Jahr raus war, komplett der Aufstieg dann mit einer neuen Mannschaft, wo ich gesagt habe, ich muss spielen. Ja, in Wolfsburg bin ich weg, einfach die Chance, um international zu spielen. Und VfB Stuttgart war jetzt so der einzige beim zweiten Mal, wo ich gegangen bin, weil ich einfach nicht mehr wollte. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag, aber wie gesagt, ich hatte mich damals da nicht so richtig wohl gefühlt. Und das war eigentlich so der einzige Verein, wo ich gesagt habe, ich würde jetzt gerne weggehen, ohne dass es einen großen Grund gab, außer dass ich mich nicht wohl gefühlt habe. Ja, bei dem einen war es verletzungsbedingt, bei dem anderen war es, ja, dass ich eine andere Perspektive nochmal hatte. Ja, es gab immer Gründe. Wie gesagt, Stuttgart, das zweite Mal war dann, wo ich gesagt habe, ja, ich fühle mich einfach nicht wirklich wohl.
Und auf deiner Liste der Traditionsvereine fehlte, glaube ich, noch Eintracht Frankfurt. Dann bist du zu Eintracht gegangen, hast du Achterbahn erlebt, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg. Du warst Kapitän dieser Mannschaft. Was steht in der Überschrift, wenn du jetzt in deine Biografie schreibst, zu Eintracht Frankfurt?
Ja, eine sensationelle Zeit. Ich bin damals hingekommen, Willi Reimann wollte mich unbedingt haben. Er kannte mich aus Wolfsburger Zeiten, wo wir zusammen aufgestiegen sind. Und da bin ich da hingekommen und derzeit hat einer Frankfurt in die Lizenz gekämpft. Ich war, glaube ich, der 13. Profi, 4 Wochen oder 5 Wochen vor Saisonstart, der 13. Profi, den sie geholt haben, weil sie einfach finanziell keine Möglichkeiten hatten, weil sie gar nicht wussten, ob sie überhaupt die Lizenz kriegen für den Profibereich. Und das hat sich so die ganze Vorbereitung hingezogen. Und dann wurden halt einige Spieler geholt, dass man einfach eine Mannschaft zusammen gehabt hat. Und alle uns attestiert haben, dass wir schwer haben werden, in der 2. Liga zu bleiben. Und wir sind dann mit dieser Mannschaft aufgestiegen in die Bundesliga. Und das war natürlich ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis. Auch da hatten wir wieder eine Mannschaft mit einem wahnsinnigen Zusammenhalt, sonst hätte es nie schaffen können. Wir hatten damals, wie gesagt, nicht das Geld, um dass wir die großen Spieler für die 2. Liga holen konnten, um aufzusteigen. Wir wären froh gewesen, in der 2. Liga zu bleiben und haben das dann mit der Mannschaft geschafft, aufzusteigen.
Als Kapitän, aber auch bei Eintracht Frankfurt war dann wieder dein Körper, der da ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht hat. Erstmal einen schweren Knorpelschaden und dann irgendwann dein doofes Knie und irgendwann musstest du dich mit beschäftigen. Das war es dann wohl mit der Profikarriere. Wie war das für dich?
Ja, war prinzipiell erstmal eine Katastrophe, weil ich habe in dem Jahr, wo ich zu Frankfurt bin, 33 Spiele über 90 Minuten gemacht, das 34. 30. nur wegen der 5. gelben Karte nicht gespielt. Und wir spielen Bundesliga als erstes Spiel bei Bayern, das wir verloren haben. Und dann im zweiten Spiel zu Hause gegen Leverkusen knallt mir nach 20 Minuten ein Stück von Knorpel im Knie ab. Und du warst Kapitän, du absoluter Stammspieler und ja, und war da auch dann wieder ein komplettes Jahr weg. Also ich habe anderthalb Spiele oder nicht mal anderthalb Spiele in der Bundesliga vereinbart gemacht und musste wieder operiert werden und habe wieder ein Jahr Pause gemacht. Und dann ist die Mannschaft, oder sind wir, aber ich habe leider nicht allzu viel beitragen können, dass wir drinbleiben, abgestiegen. Und dann bin ich wieder gekommen in der Vorrunde in der 2. Liga, habe da auch wieder komplett gespielt. Und habe dann wieder im Trainingslager zur Wintervorbereitung, ist mir im Sprunggelenk, habe ich Knöchern was gehabt, musste wieder operiert werden. Und ja, dann hast du einfach dann gemerkt, dann war ich aber auch schon 34, 33, 34, immer wieder Schmerzen, dann das Knie wieder nicht. Und die Belastung war dann einfach jeden Tag zu trainieren, entweder das Knie oder das Sprunggelenk. Und da habe ich dann irgendwann, sage ich mal, 2, 3 Monate vor Ende der Saison entschieden, dass es gar keinen Sinn mehr macht, dass mein Körper es nicht mehr mitmacht.
Hast du in
Wir
der
sind
Zeit?
dann trotzdem in den Jahren aufgestiegen, ja, aber da konnte ich in der Rückrunde auch nicht mehr allzu viel beitragen.
Hattest du in der Zeit auch dann Gedanken gehabt, was mache ich nach dem Fußball? Und es war dann auch klar, dass du die Trainerkarriere einschlagen wolltest?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Denn wenn man mal, so wie ich, 18 Jahre oder 16 Jahre Profi war, ja, und dann kommt so das Nix. Ich hatte ja mit Eintracht Frankfurt damals, ich war Kapitän, es wollte mich damals VfB Stuttgart die Champions League gespielt haben. Felix Magath wollte mich zu Stuttgart wieder zurückholen. Und dann habe ich mich aber entschieden mit 32, dass ich in Frankfurt bleibe, weil die mir auch eine Perspektive nach meiner Karriere angeboten haben. Sie haben meinen Vertrag verlängert mit Anschlussvertrag. Und das war mir damals wichtig. Und ja, und dann war meine Karriere zu Ende und es hat sich der Vorstand geändert von Volker Sparmann, gab Heribert Buchhagen. Ja, und Heribert hat jetzt das nicht so gesehen. Er hat für mich da keine Möglichkeit gesehen, im Verein zu bleiben. Und ich wurde ja dann auch Invalide und dann von der Berufsgenossenschaft eine Umschulung bezahlt bekommen. Aber da weißt du natürlich noch nicht, was du eigentlich machen möchtest. Ja, und dann habe ich Sportmanagement studiert und meine Trainerscheine nebenher gemacht. Und ich habe dann so nach einem Jahr gemerkt, ich glaube, ich gehöre auf den Platz. Ich bin dann bei der Sportfirma Jaco, musste ich ein Praktikum machen zu dem Sportmanagement-Studium. Und da bist du beim schönen Wetter so ein bisschen im Büro gesessen, wo du gesagt hast, boah, nee, das ist eigentlich nicht mein Leben, ja, im Büro zu sitzen. Und dann habe ich mich irgendwann auf die Trainerschiene konzentriert und hatte dann auch gleich mit Jochen Schneider, der mich angefragt hat, zum VfB Stuttgart als Nachwuchstrainer zu kommen. Dann habe ich mich entschieden, den Weg einzuschlagen.
Nochmal zurück zum Spieler Jens Keller. Von welchem Gegenspieler träumst du heute noch, weil er dich schwindelig gespielt hat?
Oh, da gab es in Leverkusen den Ponte über rechts außen. Der
Das
hat
war
mich mal
Ponte.
in einem Spiel, ja, der hat mich mal in einem Spiel so schlecht aussehen lassen. Also das war wirklich nicht gut. Aber mein Ulf Kirsten war ein toller Spieler, Giovanni Elber, also ich habe gegen viele, aber in dem Spiel, da lief bei mir mal gar nichts und der hat mich da schön schwindelig gespielt.
Und hattest du auch einen Lieblingsgegenspieler, der nicht gegen dich spielen wollte, weil du ihn mehr oder weniger schwindelig gespielt hast?
Ja, da muss man die Spieler fragen, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich war jetzt immer kein angenehmer Spieler, weil ich schon natürlich unheimlich hart war. Ich glaube nicht, dass alle gerne gegen mich gespielt haben, aber da muss man die Spieler fragen. Wie gesagt, es gegen viele große Spieler gespielt, manchmal besser, manchmal schlechter ausgesehen, aber einfach eine tolle Zeit, es miterleben zu dürfen.
Jetzt hast du unter Willi Reimann, den haben wir schon erwähnt, trainiert, Friedhelm Funkel, unter anderem Ewald Lien, Ralf Rangnick, Winnie Schäfer, Werner Lorand haben wir genannt. Und du selber dann Trainer wirst, Scheine machst. Hast du dir von jedem was abgeguckt oder wolltest du Jens Keller werden und bleiben?
Sowohl als auch, da wollte ich meinen eigenen Weg gehen, aber du schaust dir natürlich von jedem Trainer was ab und wenn du dir Dinge abschaust, wo du sagst, so mache ich es nicht, ja, das gibt es ja genauso, dass du einfach sagst, nee, das war nicht meine Idee und so würde ich jetzt nicht trainieren, aber es gab natürlich, klar, damals Ralf Rangnick, muss man sagen, war taktisch natürlich schon unheimlich weit. Ja, die Viererkette mit eingeführt in Württemberg vor allem und da hat man schon viel mitbekommen, aber auch von den anderen Trainern. Wie gesagt, ob das vom Menschlichen ist, ob das von der Art und Weise ist, wie man eine Mannschaft führt. Man nimmt irgendwo immer was raus, aber unterm Strich war mir klar oder wollte ich immer meinen eigenen Weg gehen.
Dem bist du dann gegangen und ich glaube, noch heute haben Schalker Fans Tränen in den Augen, wenn sie dann an die Zeit denken, als du da Trainer warst, dann läuft es ja nicht so. Verfolgst du dann auch alle Vereine, da wo du auch gespielt hast, da wo du auch trainiert hast und zu welchem Verein hast du noch die besonderste Beziehung?
Ja, klar, verfolgt man das. Nicht nur, weil ich dort gearbeitet habe, weil Fußball mein Beruf und mein Hobby ist, da verfolgt man erstmal alles. Aber sicherlich die Entwicklungen bei den Vereinen, wo man war, schaut man natürlich nochmal genauer hin, weil man da noch viele Leute kennt. Allerdings ist es jetzt auch so, bei Schalke ist jetzt fast niemand mehr da, den ich kenne. Klar, Peter Knebel ist ein Freund von mir, den kenne ich aber nicht aus Schalker Zeiten, sondern weil wir zusammen bei 60 München gespielt haben. Ja, und ansonsten sind in den ganzen Vereinen ja nicht mehr allzu viele Leute da, wo ich gearbeitet habe. Aber verfolgen tut man das natürlich immer.
Ähnlich Union Berlin. Wenn man heute guckt, was aus dem Verein geworden ist, aber eigentlich so die ersten Wurzeln, darf man auch durchaus sagen, liefen unter Jens Keller. Ich meine, er hatte eine gute Platzierung, er war Vierter in der zweiten Liga. Und dann sagen die, Jens, danke, aber jetzt gehen wir nach Hause. Wie war das für dich? Das war auch enttäuschend.
Absolut enttäuschend, ja. Und ich habe bis heute noch nicht so richtig den wahren Grund, weil wir damals wirklich erfolgreich waren. Ja. Die Mannschaft hatte den besten Schnitt, den sie jemals hatte, in der zweiten Liga unter mir gehabt. Ich glaube, Urs ist aufgestiegen, sogar mit einem Punkt weniger, als ich damals hatte. Und vor allem, weil es ein toller Verein ist. Ich habe mich unheimlich wohl gefühlt, hatte zu der Zeit auch Anfragen von anderen Vereinen und habe aber gesagt, nee, Union ist eine Aufgabe, ich möchte mit dem Verein in die Bundesliga, was der Verein sich ja damals gar nicht so richtig vorstellen konnte. Ja. Aber ich bin da hingekommen und habe gesagt, mein Ziel ist es, aufzusteigen. Ihr wart Fünfter oder Sechster das Jahr davor. Sage ich, das Potenzial ist da, der Verein ist speziell, das ist toll, die Fans sind toll. Man hat gute Möglichkeiten und ich bin da absolut mit der Überzeugung hin, dass man die Möglichkeit hat, mit Union Berlin in die Bundesliga aufzusteigen.
Das klingt ja so, als wenn du gar nicht überrascht bist, über das, was in Union sich dann, bei Union sich dann entwickelt hat bis heute. Weil viele sagen, es
Ja,
waren richtig nach
das
oben
wäre
auch
jetzt falsch.
Champions League, ne?
Ja, das wäre jetzt falsch, dass ich da nicht überrascht bin. Klar bin ich überrascht, dass der Verein das Potenzial hatte, aufzusteigen. Da war ich mir sicher. Wie gesagt, deshalb bin ich da auch hingegangen. Ich habe absolutes Potenzial gesehen, dass der Verein in der Bundesliga spielen kann. Aber was jetzt die Entwicklung die letzten 2, 3 Jahre war, das war schon beeindruckend. International, erst Euroleague zu spielen und jetzt in die Champions League zu kommen. Also das konnte man nicht erwarten in so kurzer Zeit. Aber großes Kompliment, vor allem auch an Olli Runert, Zusammenstellung der Mannschaft, des Kaders. Klar, in Absprache mit Urs Fischer, aber unglaublich, was die letzten Jahre da auf die Beine gestellt haben.
Nach Union hast du noch Ingolstadt und Nürnberg trainiert und wir hatten es eben erwähnt, seit 2020 ist Jens Keller sozusagen in Pause. Warum? Du hast nachweislich richtig gute Arbeit geliefert, vor allen Dingen in Schalke und bei Union Berlin. Warum bist du nicht mehr tätig? Warum rufen die dich nicht an und sagen, du musst doch prädestiniert sein für Jobs, sage ich jetzt mal. Nicht, weil wir jetzt miteinander reden, sondern du hast es ja auch bewiesen. Wie kommt das?
Ja, du, da musst du diejenigen fragen, die in der Verantwortung sind. Ja, ich frage mich das auch hin und wieder, warum nicht das ein oder andere Angebot kommt. Weil ich glaube jetzt auch bei Ingolstadt und Nürnberg aufgrund der Situation, klar, wir sind nicht hinten rausgekommen, aber die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war schon sehr, sehr gut. Ja, wenn man gerade bei Ingolstadt, da ist Union in dem Jahr aufgestiegen, als Urs Fischer in der Pressekonferenz sagte, er hat noch nie einen Verein erlebt, der uns zu Hause so an die Wand gespielt hat. Wir haben das Spiel verloren. Ja, und wir haben nicht die nötigen Punkte geholt. Das war einfach ärgerlich, weil wir eine Mannschaft hatten, die absolutes Potenzial hatte, in der zweiten Liga mehr zu erreichen. Und klar, im Fußball gehört aber immer auch das Quäntchen Glück dazu. Das war mir an den 2 Stationen nicht gegönnt. Und ich glaube aber nichtsdestotrotz, wenn man fragt, die Verantwortlichen in den Vereinen, dass man trotzdem hört, dass meine Arbeit ganz gut war.
Wie nah warst du denn wieder an einem Engagement? Ich habe mal was gelesen, sogar vorher von Beşiktaş in Istanbul.
Ja, ich hatte ein Treffen mit denen und auch ein gutes Gespräch. Ja, dann haben sie aber sich in der Zeit war der U19-Trainer, als ich mit ihnen in Kontakt war. Und der hat dann, da wollten sie 2 Spiele abwarten, die hat er beide gewonnen. Und dann haben sie mit dem U19-Trainer weitergemacht und haben sich dann irgendwann für einen anderen Trainer entschieden und nicht für mich. Ich hatte da gute Gespräche, aber es kam dann einfach nicht zustande. Und es waren me mehrere Möglichkeiten, aber ich habe immer auch gesagt, ich hätte Lust, auch mal ins Ausland zu gehen. Einfach, weil ich als Spieler nie im Ausland war und einfach mal eine andere Mentalität, eine andere Kultur auch kennenzulernen, um einfach auch mich persönlich weiterzuentwickeln. Es gab einige Anfragen, aber die waren nie so spannend, wo ich gesagt habe, ja, das reizt mich, das Land beziehungsweise der Job.
Ist das denn so, je länger es dann dauert, dass man irgendwann das nehmen muss, was man kriegen kann? Oder bist du dann auch einer, der sagt, also ich muss nicht, wirklich nicht alles machen, aber man muss in diesem Schaufenster bleiben?
Ja, genau. Und das ist ja der Grund, warum ich auch jetzt so lange draußen bin. Und das ist ja die Frage, ob es überhaupt nochmal kommt. Nein, weil ich das nicht möchte. Das einfach nehmen, um dass ich im Fokus, dann kann ich auch andere Dinge in meinem Leben machen. Ich würde viele Dinge machen. Das geht jetzt nicht drum um die Liga. Es geht nicht um ein Land, sondern da muss irgendwo eine Idee da sein. Entweder, klar, muss es in dem Land, muss man sich wohlfühlen, wo man sich sagt, okay, da kann man auch gut leben und dann hat man immer irgendwo Ziele mit Vereinen. Aber ja, man muss irgendwo eine Idee haben. Klar, auch das Finanzielle spielt immer wieder eine Rolle. Und bevor ich irgendwas, ich hatte jetzt wieder eine Anfrage, wo ich dann auch abgesagt habe, weil ich einfach gesagt habe, in dem Land so und in der Stadt möchte ich da nicht sein, sonst hätte ich da jetzt auch was machen können.
Aber okay, bevor ich irgendwas. Welche Stadt das war, musst du nicht erfahren.
Nein, das
schade.
Relevant. Das war jetzt einfach, das wollte ich sagen, nein, da fühle ich mich, glaube ich, nicht wohl. Und das ist ja auch der Grund, warum ich viele Dinge annehme, dran aufbaue und aufstelle, um da auch einfach ja, weiterzumachen und auch irgendwo einen Lebensinhalt zu haben. Es geht ja immer, wenn du Trainer bist und nur zu Hause sitzt und wartest, da fällt ja irgendwann die Decke auf den Kopf. Und deshalb habe ich viele andere Dinge jetzt angestoßen. Und nochmal, ich würde gerne nochmal auf die Bank sitzen, wenn es einfach passen würde in der kompletten Konstellation. Und da rede ich noch nicht mal von Liga, von welchen Landen und was Besonderes, sondern es muss einfach von der ganzen Konstellation für mich passen.
Musst du vielleicht mehr in die Öffentlichkeit? Es gibt auch Trainerkollegen, die keinen Job haben, die aber jede Woche 5-mal irgendwo auftreten, um irgendwie einen Senf dazuzugeben. Musst du dann dich vielleicht noch offensiver selber vermarkten, damit die Leute draußen denken, ach, der Jens ist ja auch noch da.
Ja, es wäre vielleicht, aber das ist nicht meine Art. Ich bin auch kein Trainer, der, wenn irgendwo ein Trainer wackelt, der auf einer Tribüne sitzt. Ich gehe ins Stadion, weil ich gerne Fußball schaue und mir das auch nicht wichtig ist, welcher Trainer jetzt gerade wo ist, sondern einfach gerne Fußball anschaue, aber nicht zu schauen, oh, da kriselt's. Da bin ich nächste Woche mal im Stadion. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und ich bin auch nicht einer, der sich immer irgendwo selbst anbietet. Ja. Und sicher ist das nicht optimal wahrscheinlich in meiner Situation. Aber ja, das ist einfach nicht meine Art. Und ich möchte da auch authentisch bleiben. Und wenn Anfragen kommen, gerne als Experte und alles, bin ich gerne bereit. Macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ja, aber dass ich mich da selbst jetzt immer wieder in den Vordergrund stelle und mich da anbiete, ist nicht meine Natur.
Wir sind ja alle irgendwo Fußballfans. Wir haben alle irgendwie auch Wünsche und Träume. Gibt es noch irgendwie mal ein Spiel, was du unbedingt mal besuchen willst? Gibt es einen Trainer, den du mal kennenlernen willst, um die Trainingsarbeit mal zu sehen? Gibt es ein Derby, was du dir nochmal reinziehen willst? Gibt es irgendwas, was du unbedingt nochmal erleben möchtest, als Fußballfan?
Nee, da bin ich eigentlich in der Tat völlig wunschlos. Ich finde immer gute Spiele toll und Derbys und auch große Mannschaften. Aber ich habe selber viele große Spiele gemacht mit Schalke Champions League und dass ich jetzt speziell auf ein Spiel, wo ich sage, boah, da möchte ich nochmal, weil dann, wenn das so wäre, hätte ich es mir schon erfüllt. Ja. Aber nein, wenn es die Möglichkeit gibt, ein gutes Spiel zu sehen oder auch in irgendeinem Land, wenn ich dort bin, oder ja, dann habe ich mir auch schon ein Zweitligaspiel angeschaut in Spanien. Und ja, aber dass ich jetzt auf irgendein spezielles Spiel hinarbeite oder das unbedingt haben möchte, nein. Und Trainer gibt es sicherlich viele interessante Trainer. Ich habe auch bei vielen Trainern hospitiert, wo ich auch zugeschaut habe, was sie machen, wo man auch da immer wieder viel mitgenommen hat. Aber jetzt so, dass ich speziell, wenn es die Möglichkeit ergibt, man kann auch von Trainern in der dritten Liga oder im Nachwuchsbereich was lernen. Also es muss ja nicht immer die ganz großen Trainer sein.
Sehr schön, das stimmt auch. Jens, ich hoffe, dass man dich bald mal wieder an der Seitenlinie sieht und dass du einen Verein trainierst. Das ist mir wichtig. Also muss ich natürlich noch fragen, wie geht's denn jetzt dein Knie? Wie ist denn so nach einer Profikarriere dein wertes Befinden? Kannst du noch kicken? Spielst du irgendwo in Tradi-Mannschaften oder ist vorbei?
Ja, sehr wenig. Ich habe immer mal wieder gespielt, aber es wird jetzt auch mit dem Alter nicht besser. Und mein Knie ist nach wie vor immer wieder Probleme. Ich habe ja beide Knie operiert, habe an beiden Knien Probleme. Und jetzt kommt dann zu allem Überfluss, dass mein linkes Sprunggelenk, warum auch immer, hochgegangen ist. Und da habe ich morgen einen Termin beim Spezialisten. Und da sieht es wahrscheinlich auch so aus, dass ich eine Operation zeitnah bekomme. Im linken Sprunggelenk, ja, aufgrund Fehlbelastungen und ist da jetzt auch so ein Verschleiß drin, dass das aktuell der Tagesablauf nicht wirklich lustig ist mit dem Sprunggelenk.
Ei,
Aber tut immer weh. Morgens, wenn ich aufstehe, ist es in der Tat so, dass ich erstmal aufstehe und gucke, was tut man heute eigentlich weh. Ja.
ei,
Also es ist ja, aber gut, das ist der Preis, den man dafür hat man tolle, tolle Zeiten erlebt und viel erlebt. Aber so der Alltag geht in der Regel, nur aktuell mit meinem Sprunggelenk geht er halt nicht.
jetzt habe ich dich dann noch mal richtig runtergezogen am Ende. Das tut mir leid.
Ja, um Gottes Willen, nein. Es ist nicht tödlich, es ist nur schmerzhaft.
Ja, schöner Schlusssatz. Ich hoffe auch, dass es nicht so schmerzhaft war für dich. Die Zeit hier im Podcast Kultkicker. Jens, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in deine
Nee,
Karriere.
hat sehr viel Spaß. Vielen Dank für die Einladung, ne? Hat sehr
Ja,
viel
sehr
Spaß gemacht.
gerne, sehr gerne. Ja, kann man sagen, bleib gesund oder werd gesund oder ja, was soll man da sagen, wenn du da schon so gebrechlich bist, der alte Jens Keller.
Ja, einfach so wie es ist, dass es noch so ein bisschen weiter fortgeht. Wie gesagt, wenn es das Sprunggelenk gemacht ist, geht schon auch. Und Gesundheit ist nach wie vor das Wichtigste. Und allgemein, dass so eine gewisse Ruhe, aber nicht nur bei mir, sondern halt auf der Welt eintreten
Absolut.
würde, das würde ich mir einfach wünschen, dass man einfach wieder normal miteinander umgeht, dass keine Kriege gibt, dass es auch Krankheiten, ja, dass das alles einfach irgendwo wieder normale Bahnen, denn es ist leider aktuell immer noch nicht normal. Nach Corona mit dem Krieg, man merkt es überall. Leute haben zu knabbern, was finanziell angeht. Und das ist einfach das, was man, glaube ich, allgemein allen wünschen sollte, dass Frieden, Ruhe und Zufriedenheit für die Menschheit ist.
Absolut. Und vor allen Dingen vergiss draußen nicht den Respekt untereinander. Da fehlt mir ein bisschen was, dass es immer ein bisschen roher wird draußen. Das ist nicht schön.
Das ist das, was ich glaube, da kannst du jede Mannschaft, die ich trainiert habe, in jedem Verein, das war mein erstes Credo, Respekt. Ja. Respekt voreinander, Respekt der Putzfrau, der Waschfrau, der Klofrau. Und ich glaube, da kannst du jeden im Verein fragen. Das war immer mein Credo, auch den Spielern gegenüber. Auch da habe ich schon einem Nachwuchsspieler gesagt, wenn du es noch einmal machst, fliegst du raus hier bei mir, obwohl es ein talentierter Spieler war. Der die Waschfrau angegangen, die seine Wäsche gewaschen hat, wo er dankbar sein muss und hat sich da auch auf einer anderen Ebene gefühlt. Und da wäre ich so weit gegangen, dass ich den sogar rausschmeiße, weil einfach Respekt untereinander für mich das Wichtigste ist. Und das, glaube ich, kann jeder von mir erwarten. Und das war auch in meiner Vergangenheit so.
So sieht's aus. Jens, alles Gute, dass deine Ziele, ob privat oder beruflich, in Erfüllung gehen. Bleib, werde
Ich danke dir.
gesund und bis bald mal.
Ich hoffe es. Hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir.
Das war der Podcast Kultkicker mit Jens Keller. Wir hören uns wieder. Liebe Grüße draußen. Bleibt uns gewogen.